Markus 1, Vers 15 stellen. Bin ich gut zu verstehen, Marianne? Nicht wirklich. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt das eigentlich, Buße? So ein altes Wort. Im Jerusalemer Bibellexikon steht, es ist ein Ruf zur radikalen Veränderung des Wesens, der bedingungslosen Hinwendung zu Gott. Eine grundsätzliche Entscheidung, sein Leben im Glauben an Gott gemäß seinem Wort völlig neu auszurichten. Und das war 1996 die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, die alles verändert hat. Kurz vor meinem 30. Geburtstag. Wie kam das dazu? Meine Eltern haben mich katholisch erzogen und als Kind musste ich jeden Sonntag in die Kirche und ich fand das ehrlich gesagt total langweilig. Da gab es keine Kinderstunde. Endlos lange Liturgien auf Lateinisch und dann auch noch schlechte Luft. Ja, die Kirchen, die sind immer sehr proppevoll und ich habe sowieso einen niedrigen Blutdruck so und mir ist immer regelmäßig schlecht geworden. Mit 8 Jahren habe ich mal meinen Bruder im Schwimmbad in Po gekniffen und dann weglaufen. Bin auf den Fliesen ausgerutscht und hatte dann Schädelbruch gleich. Kam 14 Tage ins Krankenhaus und habe da wirklich geweint, bis ich einschlief, weil ich nicht alleine bleiben wollte. So ist das mit Kindern. In jungen Jahren wurde ich sexuell massiv belästigt von verschiedenen Männern, auch später als Jugendliche. Da hat mich das dann aber nicht mehr so geschockt. Das Problem war, dass ich mich dann von meinen Eltern nicht mehr anfassen ließ, also auch nicht mal Weihnachten durften die mich in den Arm nehmen. Ich wurde frech und bockig. Und es gab oft Streit und es sind viele Tränen geflossen. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und wenn mein Vater manchmal wütend auf mich war und lauter wurde, dann habe ich ihn oft gehasst. Obwohl ich eigentlich eine sehr schöne Kindheit hatte. Und mit der Kirche wollte ich nichts mehr zu tun haben. In der Schule wurde im Fach Biologie Evolution unterrichtet und in Geschichte erfuhren wir, was die Kirche im Namen Gottes alles so verzapft hat. Kreuzzüge, Hexenverbrennungen und vieles andere. Mit 17, da erlebte ich die ersten Riesenenttäuschungen mit meinem ersten Freund, mit meiner ersten großen Liebe. Mit 18 bewohnte ich ein Zimmer mit meinem zweiten Freund, Benno, zusammen im Haus seiner Mutter und seiner Oma. Ich hatte ihn in einem Hardrock-Café kennengelernt. Sein Vater war Alkoholiker und hatte die Familie samt Kindern damals im Stich gelassen. Seine Oma hatte die 4 Kinder gepasst, während die Mutter Taxi gefahren ist, damit die Kinder was zu essen hatten. Ich weiß von Benno, dass er als Jugendlicher einmal im Zorn seinen Vater fast mit einer Axt erschlagen hat. Nachdem ich die 12. Klasse wiederholt habe, schmiss ich die Schule, weil ich endlich unabhängig sein wollte, eigenes Geld verdienen. Ich bekam über das Arbeitsamt eine schlecht bezahlte, überbetriebliche Ausbildungsstelle bei einer Augenarztpraxis. Da waren 4 andere Arzthelferinnen beschäftigt, die mochten mich alle nicht. Vielleicht lag das auch daran, dass ich noch sehr verschlossen und ängstlich war. Ich ging morgens schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit und am Ende meiner Probezeit teilte mir der Arzt mit, dass er mich gar nicht behält. Einen Tag später wurde ich am Blinddarm operiert. Und meinen Eltern habe ich aus Trotz gar nichts davon erzählt. Ein Jahr später konnte ich dann eine Lehre zur Bürokauffrau mit Höhen und Tiefen absolvieren. Vor der mündlichen Prüfung habe ich erstmal einen Joint geraucht. Erstaunlich, dass ich überhaupt die Prüfung bestanden habe. Und ich hatte nichts Besseres vor damals, als unter Freunden Partys zu feiern. Wir haben uns bei jeder Gelegenheit mit Alkohol und Drogen zugedröhnt, um Spaß zu haben. Und laute Rockmusik war ein Ventil für mich, um meinen Frust rauszulassen. So nach dem Motto, vergessen, nicht denken, leben und irgendwann sterben. Ich war leidenschaftlich in diesen Benno verliebt, aber auch zutiefst unglücklich, kann ich sagen. Mir war eigentlich klar, dass der überhaupt nicht der Richtige für mich war. Ich wollte das aber nicht wahrhaben. Und meine Stimmung schwankte zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Im Herbst hatte ich eine Sorte Pilze gegessen, die ich gesammelt habe, die Halluzinogene enthalten. Die waren allerdings nicht besonders bekömmlich, zumal ich die roh gegessen habe. Und vom Rauchen hatte ich chronischen Husten. Ich war in einer Rockband und da habe ich meine Stimmbänder ruiniert. Und auf einer Urlaubstour nach Norwegen, da wurden wir gefilzt. Und weil man eine größere Menge Hasch bei uns fand, musste ich 3 Tage in die Arrestzelle bis zur Verhandlung verbringen. Das war am Wochenende. Und in Norwegen verstehen die absolut keinen Spaß mit Drogen. Wir hatten mehr Glück als Verstand, dass wir mit einer Vorstrafe, 2 Jahre auf Bewährung, lediglich sofort des Landes verwiesen worden sind. Es hat mich nicht davon abgehalten, Geschwister, so weiterzumachen wie bisher. Erst mit Ende 20 kam ich an einen Wendepunkt. Nach einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt. Ich sollte mich wegen Verdachts auf Gebärmutterhalskrebs operieren lassen. Ich habe erstmal geschluckt. Das traf mich wie eine Ohrfeige. Eine heilsame Ohrfeige, Geschwister. Ich war auf einmal hellwach. Und das setzte Gedankengänge bei mir in Bewegung. Ich habe vielleicht Krebs. Das ist nicht heilbar. Ich will nicht, dass da an mir herumgeschnibbelt wird. Und was kommt vielleicht nach dem Tod auf mich zu? Selbst schuld, du hast mit deinem Körper Raubbau betrieben. Und dann wieder alles Unsinn. Du gehst jetzt zu einem anderen Arzt und dann gucken wir nochmal. Und. Und auf der Suche nach Alternativen landete ich in der Esoterik. Und ich rief zu Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich bitte, dann hilf mir. Und nach einiger Zeit haben mich dann Christen in eine Freikirche zu Gesprächen eingeladen. Ich könnte sie doch mal besuchen oder in die Gemeinde kommen. Später ging ich dann tatsächlich regelmäßig in den Bibelunterricht. In einen Gottesdienst wollte ich aber nicht gehen. Das lag an meinen Kindheitserfahrungen. Aber im Bibelgespräch, da wurde mir erklärt, warum im Buch der Bücher oder was da geschrieben steht. Und als ich das Wort Gottes hörte, da war mir absolut klar, das ist die Wahrheit. Und ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist das auch nicht erklärbar. An dieser Stelle lese ich aus 2. Mose 3, Vers 7 und 8. Und der Herr sprach: Ich habe gesehen das Elend meines Volks in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört, über die, so sie drängen. Ich habe ihr Leid erkannt und bin herniedergefahren, dass ich sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und so wie Gott ein ganzes Volk befreit hat, so geht er auch heute jedem einzelnen Menschen nach und möchte uns aus unserem Ägypten befreien, dem Symbol für die Knechtschaft der Sünde. Wir haben einen gnädigen und barmherzigen Gott, der geduldig darauf wartet, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben möchten. Und dazu sucht er sich in der Regel gläubige und gehorsame Menschen aus, die die gute Botschaft des Evangeliums aus eigener Erfahrung gern weitersagen. Ich suchte nach einem Naturheilpraktiker und fand auch jemanden, der war auch Internist, und das fand ich vertrauenswürdig. Die Leute kamen aus ganz Deutschland in diese Praxis. Der schien echt was auf dem Kasten zu haben. Im Wartezimmer, da lag ordnerweise Aufklärungsmaterial über Krankheitsursachen, die allerdings nicht von der Schulmedizin anerkannt waren. Ich bestellte einen Wünschelrutengänger, um meinen Schlafplatz auf Erdstrahlen untersuchen zu lassen. Er wurde fündig. Mein Freund war nicht da zu dem Zeitpunkt, und so ließ ich den Mann mit der Wünschelrute auch einmal anhand eines Fotos von Benno testen, ob er vielleicht der falsche Partner für mich sei. Er sagte mir tatsächlich irgendetwas Negatives dazu, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Worte. Außerdem ließ ich mich mit Hilfe von angewandter Kinesiologie an meiner Körpermuskelspannung unter Befragung vom Arzt austesten, ob diese Beziehung die richtige ist. Und der offerierte mir, dass ich meine Energie aus irgendeinem Grund nicht bei mir behalten würde, sondern an meinen Freund weitergebe, was mich schwächte und mir die nötige Kraft zur Gesundheit raube. Und obwohl ich eigentlich immer Angst hatte, alleine zu sein, mietete ich mir dann eine kleine Wohnung an. Ich wollte zur Ruhe kommen, herausfinden, was mir bzw. was meinem Körper gut tut, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich lernte in einem Seminar das Meditieren. Übrigens, das hat nichts mit dem biblischen Beten gemeinsam. Viele Christen verwenden diesen Begriff leichtfertig. Nach dravidischer Auffassung, das betrifft also große Völkergruppen in China und Indien, wird Gott auf eine Lebensenergie reduziert, die man anzapfen kann. Unser Gott, den die Bibel bezeugt, ist jedoch eine Person, die sich in Jesus Christus offenbart. Leider findet man heutzutage in vielen Arztpraxen religiöse Behandlungsangebote, die von Christen überhaupt nicht mehr hinterfragt werden. Reiki, Akupunktur, Akupressur und vieles andere. Gängig ist ja mittlerweile auch aus der Esoterik die Bioresonanztherapie, Homöopathie, Bachblüten oder Aromatherapie oder Edelsteintherapie und vieles andere. Der Naturheilpraktiker untersuchte mein Blut und testete meinen Urin auf Schwermetalle. Und bei der Gelegenheit habe ich mich daran erinnert, ich habe als Kind mal ein Quecksilberthermometer zerbissen. Dann stellte er mir einen Ernährungsplan zum Entgiften auf, den ich wahnsinnig eifrig umsetzte. Allerdings schaffte ich das damals nicht, auf Zigaretten zu verzichten. Täglich schnitt ich Rohkostsalate, zog selber Keimlinge aus Erbsen, Bohnen, Linsen und Boxhornklee auf der Fensterbank und hatte wöchentlich diverse Arzttermine. Diese ganzen Dinge, Bioresonanztherapie, angewandte Kinesiologie, Akupunktur, dann bin ich auch zum neurolinguistischen Programmieren gegangen. Der Arzt spritzte mir mehrmals eine Flüssigkeit in die Füße und das sollte eine positive Wirkung auf meine Gebärmutter haben. Ihr glaubt gar nicht, wie weh das tut, eine Spritze in die Füße, in die Fußsohlen. Aber ich glaubte an die Heilkünste dieses Arztes und ich entwickelte eine regelrechte Abhängigkeit von seinen Behandlungen. Und diese Massagen, Fußreflexzonenmassagen, Rückenmassagen, das fühlte sich auch unheimlich gut an und das tröstete mich. Und meine Gesundheit bekam den ersten Platz in dieser Zeit. Alles andere war zweitrangig. Ich lese aus 5. Mose 7, Vers 7. Du sollst keine anderen Götter haben vor mir. Und in Vers 9, du sollst sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen. Ich ließ mir ein Geburtshoroskop erstellen und belegte einen Astrologiekurs. Termine für die Sanierung meiner schädlichen Amalgamplomben im Mund habe ich damals nach dem Mondkalender ausgewählt. Ich eignete mir aus einem Buch über Schamanismus eine Methode an, wie ich meinen Körper mit Energie aufladen kann. Und nach einem anderen Buch über Parapsychologie probierte ich aus, wie ich im Geist meinen Körper verlassen kann. Ich habe alles mitgenommen, was mir in die Quere kam. Und auf der Suche nach spiritistischen Erfahrungen entwickelte sich bei mir eine regelrechte Anziehungskraft zu allen möglichen teuflischen Dingen, die mir suggerierten, wie ich Antworten auf meine Lebensfragen bekommen könnte, zum Beispiel durch Handlesen, Kartenlegen oder Pendeln. Ich lese jetzt aus 5. Mose 18, Vers 9 bis 14. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen tun, die Gräuel dieser Völker, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Weissager, oder ein Tagewähler, oder der auf Vogelgeschrei achte, oder ein Zauberer oder Beschwörer, oder Wahrsager, oder Zeichendeuter, oder der die Toten befrage. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir her. Du aber sollst rechtschaffend sein mit dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, gehorchen den Tagewählern und Weissagern, aber du sollst dich nicht also halten gegen den Herrn, deinen Gott. Bei einem Shihai-Seminar über chinesische Energielehre, speziell Sohai, also Bewegungsenergie, stellte ich mich als Testperson zur Verfügung und wurde von einem Ayurveda-Meister auf eine Reise ins Innere versenkt. Nach einem Weg durch viele dunkle Gänge und Türen öffnete sich plötzlich eine Bilderwelt aus dem Unterbewusstsein. Ich bekam danach immer wieder symbolträchtige Visionen. Plötzlich aus heiterem Himmel, auch tagsüber. Sie waren überwiegend bedrohlich und machten mir Angst. Ich hatte den Eindruck, dass sich diese Dinge auch dann bewahrheiten würden. In einer Vision wand sich zum Beispiel an meinem rechten Arm eine Schlange hoch. Und als Warnung möchte ich jetzt ganz deutlich Folgendes sagen. In diesen 2 Jahren, in denen ich mich so intensiv mit diesen Dingen beschäftigte, widerfuhren mir 12 Verkehrsunfälle. Heute weiß ich, dass wir Verantwortung für unser Leben tragen und für das, was wir tun. Wir müssen einen Preis dafür bezahlen, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht an anderer Stelle. wo wir es nicht erwarten oder damit in Verbindung bringen. Das sagt uns anfangs ja auch schon unser Gewissen, es stumpft dann aber ab. Und ich, neugieriger Mensch, ich habe Grenzen überschritten. Ich fand das alles unheimlich spannend. Ein paar Beispiele. Einmal fiel ein Baum auf mein Auto. Oder als ich in einer Autoschlange vor einer roten Ampel wartete, da legte der Fahrer vor mir versehentlich den Rückwärtsgang ein, gab Gas und schob mich auf das Fahrzeug hinter mir. Eine logische Erklärung gibt es schon. Aber warum passieren in kürzester Zeit so viele Unglücke? Er meinte hinterher, dass er den Wagen überführen sollte und sich mit dem Automatikgetriebe noch nicht so gut auskannte. Einmal landete ich bei Glatteis im Straßengraben. Im betrunkenen Zustand kriegte ich eine Kurve nicht und knallte in die Leitplanke. Ich stieg aus, zog den eingeknickten Kotflügel raus, damit sich das Rad wieder frei drehen konnte und fuhr weiter. Der Kotflügel auf der anderen Seite wurde mir von einem anderen Auto plattgefahren, als ich den Wagen mal geparkt hatte. Der hat sich dann aber davon gemacht, Fahrerflucht. Ein anderes Mal packte mich auf gerader Landstraße eine Windböe und brachte mein Auto komplett ins Schleudern einmal rum. Und bei meiner Arbeitsstelle, da lachten die Kollegen schon über mich, weil das Auto inzwischen rundherum zerknautscht war. Aber der Spaß hörte auf, als mir ein älterer Herr bei Regen im Dunkeln seitlich ins Auto rannte, als ich langsam in eine Straße links einbog. Die Windschutzscheibe zerbröselte. Der Mann sank seitlich runter. In Gedanken rief ich: Bitte steh wieder auf! Gott sei Dank, Geschwister, er hatte nur Prellungen. Ich musste lediglich seine teure Brille ersetzen, der ist auch irgendwie mit dem Schirm so in die Windschutzscheibe, also mehr Glück als Verstand, Gnade. Und versteht mich jetzt bitte richtig, ich will nicht behaupten, dass jeder, der häufiger einen Verkehrsunfall hat, zwangsläufig in okkulte Dinge verstrickt ist. Aber ich komme später noch mal kurz drauf zurück, warum ich hier überhaupt einen Zusammenhang sehe. Erinnert ihr euch an die alte Schlange im Paradies? Was passiert wohl, fragte sich Eva, wenn ich doch mal von der verbotenen Frucht nasche und die Grenze übertrete, die Gott gesetzt hat? Die Schlange hat es Eva unheimlich schmackhaft gemacht. Ihr werdet sein wie Gott, lesen wir in 1. Mose 3, Vers 5. Alles wissen, alles in der Hand haben, das ist Egozentrik pur. Der Mensch stellt sich gern selbst in den Mittelpunkt des Lebens. Das macht Spaß. In Vers 6 heißt es: Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und gab ihr Mann auch und sie aßen. Gott hatte sie gewarnt: Esst nicht davon, rühret's auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Übrigens habe ich meine Eltern und meinen Bruder auch in einige okkulte Dinge mit hineingezogen. In Gottes Hand ist unser Leben viel besser aufgehoben. In Lukas 9, Vers 23 bis 25 lesen wir: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Und welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder beschädigte sich selbst? Klingt auf den ersten Blick nicht so verlockend, oder? Aber auf den zweiten Blick, es ist Wahrheit und zwar dauerhaft lebenserhaltend. In einer Vision sah ich ein schwarzes Kreuz. Aus jedem Ende der Balken sprühte eine gewaltige Energie wie Feuer aus einem Düsenjet. Die ganze Kraft komprimierte sich zur Mitte, bis plötzlich das Kreuz explodierte. Durch den Bibelunterricht war mir inzwischen einiges klar geworden. Ich hatte so oft leichtfertig Entscheidungen nach Lust und Laune getroffen. Und jetzt beschlich mich ein ungutes Gefühl, das mich unter Zeitdruck setzte. Wer weiß denn, wie lange ich überhaupt auf dieser Welt noch leben würde? Und ich versuchte, mich einem Pastor anzuvertrauen. Seine Frage, ob ich an Gott glaube, konnte ich bejahen. Wir beteten und baten um Vergebung für meine nicht eheliche Beziehung. Damit waren allerdings meine Probleme nicht gelöst. Ich suchte noch einen anderen Pastor auf, hatte jedoch im Gespräch den Eindruck, dass er sich gar nicht in meine Lage hineinversetzen konnte, und deshalb habe ich ihm auch nicht viel erzählt. Ich konnte mich dann aber bei Rolf Wiesenhütter aussprechen, der von Gott den Ruf bekommen hat, in der Seelsorge zu dienen. Ich konnte ihm alles anvertrauen, Geschwister. Und ich spürte, dass er mich nicht verurteilt und dass es ihm wirklich ein Herzensanliegen war, mir zu helfen. Rolf hat sich stundenlang geduldig meine Geschichte angehört. Und schließlich überreichte er mir verschiedene Bibelstellen, die er ausführlich erläuterte. Zuletzt verabschiedete er sich mit den Worten: Du kannst dir jetzt in Ruhe überlegen, ob du den Weg mit Jesus wirklich gehen willst. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann kannst du mich wieder anrufen. Ja, ihr Lieben, es braucht eine Weile, in der wir Gottes Wort hören, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da müssen wir uns entscheiden, ganze Sache machen. In 3. Mose 19, Vers 2 steht: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. In 2. Mose 19, Vers 5 heißt es: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. Und alles Volk antwortete zugleich und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Seid ihr schon an diesem Punkt? Das ist eine weitreichende Entscheidung für das ganze Leben. Die Bibel vergleicht diese Entscheidung mit einem Versprechen wie bei einer Verlobung. Bis wir endgültig mit Gott in Ewigkeit vereint sind, am Tag seiner Wiederkunft. Offenbarung 19, Vers 7 sagt: Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Selig sind die, zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Sind wir vorbereitet? Leben wir in Erwartung dieses Tages? Ihr Lieben, Verlobungszeit, das ist eine Zeit der Liebe und der Freude. Sie verpflichtet uns aber auch, treu zu sein. Wir brauchen nicht denken, dass Jesus uns segnet und beschützt, wenn wir unentschlossen sind und ihm nicht voll vertrauen, dass er es gut mit uns meint. 5. Mose 7, Abvers 12: Und wenn ihr diese Rechte hört und haltet sie und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten, den Bund und die Barmherzigkeit, die er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren und wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, Most und Öl, die Früchte deiner Kühe und die Früchte deiner Schafe in dem Lande, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein über alle Völker. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, noch unter deinem Vieh. Der Herr wird von dir tun alle Krankheit und wird keine böse Seuche der Ägypter dir auflegen, die du erfahren hast, und wird sie allen deinen Hassern auflegen. Das ist eine Verheißung, die sich auf das Leben jetzt und hier bezieht. Die Gebote Gottes sind ein Liebesangebot, wie unser Leben gelingen kann, damit wir das wahre Leben in Jesus haben. Und wenn wir Gott versprechen, ihm von ganzem Herzen dienen zu wollen, dann schenkt er uns das Vollbringen. Wir schaffen das sowieso nicht aus eigener Kraft. Aber er sendet uns seinen Heiligen Geist, der uns dabei hilft. Und wie traurig ist unser Land aktuell. Und ich meine, das hat was mit der Gottlosigkeit zu tun. Im Alten Testament zog der Herr vor seinem Volk her, des Tages in einer Wolkensäule, dass sie den rechten Weg führte, dass er sie führte, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchtete, zu reisen Tag und Nacht, lesen wir in 2. Mose 13, Vers 21. Und in Hebräer 8, Vers 10 steht, ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Schauen wir uns noch ein Gebot näher an. Ich lese aus Epheser 6, die Verse 1 bis 5. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, auf dass dir es wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Unsere Eltern haben uns das Leben gegeben, deshalb sollen wir sie ehren. Das ist die Parallele zu Gott, unserem eigentlichen Schöpfer, den wir indirekt ehren, wenn wir unsere Eltern achten. Und dabei ist es unerheblich, ob unsere Eltern sich immer ehrenwert verhalten haben. Wir sollen sie trotzdem lieben und ihnen Respekt entgegenbringen. Und in Bereichen, wo das nicht gelingt, kann es uns passieren, dass es uns nicht wohlgeht, dass wir Schwierigkeiten bekommen und vielleicht sogar nicht so lange leben auf Erden. Matthäus 7, Vers 1 und 2 sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und damit ist nicht erst die Zeit im jüngsten Gericht gemeint. Noch deutlicher sagt es Römer 2, Vers 1 und 2. Darum, o Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst. Zumal du eben dasselbe tust, was du richtest. Galater 6, ab Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, ohne aufhören. Ich habe schon viel an Rolfs Seite lernen dürfen durch seine Vorträge und die Seelsorgearbeit, bei der ich manchmal ja auch dabei bin. Es ist so wichtig, dass auf diesem Gebiet die begabten Leute in unseren Gemeinden seelsorgerlich auch geschult werden. Es gibt so viele Nöte unter Christen, weil sie das Wort nicht lesen und nicht kennen. Es kann sein, dass du als Kind deine Eltern verklagt hast, weil sie vielleicht untreu waren oder gelogen haben. Vielleicht waren sie hart zu dir und du stellst nun als Erwachsener fest, dass du dich heute nicht anders verhältst, wie sie damals. Vielleicht bist du als Scheidungskind aufgewachsen und heute selbst unfähig, deine Ehe in guten wie in schlechten Zeiten aufrechtzuhalten. Dann lass Jesus an dein verletztes Herz. Bitte ihn um Vergebung, dass du selbst Menschen verurteilt hast. Jesus lädt dich ein, Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wenn du feststellst, dass du es gar nicht schaffst, die Gebote zu erfüllen und du dich danach sehnst, dass deine Seele Frieden findet, den die Welt dir nicht geben kann, Wenn du vor dem zerbrochenen Trümmerhaufen deines Lebens stehst und nicht mehr weiter weißt, wenn du kapitulierst vor der Aufgabe, dein Leben zu meistern, dann darfst du aufblicken zu Jesus. Wenn du bereit bist, alles loszulassen und dein Leben im Vertrauen auf Gott in seine Hände zu legen, er wird dir deine Last abnehmen. Vielleicht denkst du jetzt auch, ach, ich bin ja schon so lange Christ. Meine Bekehrung liegt doch schon lange hinter mir. Fühl dich trotzdem angesprochen. Wir werden auch als Gläubige immer wieder feststellen, dass wir dazu neigen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, zu meistern, bis wir wieder an einen Stolperstein geraten und hängen bleiben. Darum lädt uns der Herr immer wieder ein, Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Du darfst ihm alles anvertrauen, er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. In Johannes 1, Vers 16 und 17 steht, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Ich kann euch nur ermutigen, schüttet euer Herz immer wieder im Gebet vor dem Herrn aus. Sagt ihm alles, was euch belastet und dankt ihm. Denn ihr dürft sicher sein, dass er euch hilft. Befiehl ihm deine Wege an, so wird er es wohl machen. Manchmal brauchen wir vielleicht auch jemanden, der uns beisteht und der uns mit Gottes Hilfe wieder aufrichtet. Ihr Lieben, ich habe damals aus Überzeugung eine Entscheidung für den Rest meines Lebens getroffen, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und mir wurde klar, dass Gott was viel Besseres für mich bereithält, als wenn ich so weiter an meinem bisherigen Leben festhalten würde. Ich habe in einem langen Gebet zusammen mit Rolf all diese Dinge formuliert, die mir bewusst geworden waren, wo ich mich falsch verhalten habe gegenüber Gottes Wort und gegenüber Menschen, und ich habe um Vergebung meiner Sünden gebeten. Ich wünschte mir, mein Leben soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, den ich nicht mehr verunreinigen möchte. Und das war das Beste, was mir je passiert ist. Ich empfand so eine gewaltige Erleichterung und intensive Freude und Frieden in meinem Inneren danach. Das kann ich nicht beschreiben mit Worten. Ich war ab dem Moment völlig frei vom Rauchen, ohne dass es mich noch Überwindung gekostet hat. Das hat mir Gott geschenkt. Und unmittelbar 10 Minuten klingelte danach das Telefon. Und da waren meine Eltern am Apparat und teilten mir mit, dass sie einen schweren Verkehrsunfall hatten und soeben aus der Untersuchung vom Krankenhaus zurückgekommen waren. In diesem Augenblick schoss mir der Gedanke in den Sinn, jetzt bin ich dem Teufel von der Schippe gesprungen und jetzt greift er nach meinen Eltern. Wir sind sofort zu meinen Eltern gefahren. Ich nahm sie zu ihrem Erstaunen in die Arme. Ich entschuldigte mich für mein schlechtes Verhalten und ich sagte ihnen, dass ich sie lieb habe. Die waren aus dem Häuschen. Die fragten Rolf, was haben Sie mit unserer Tochter gemacht? Die ist ja wie ausgewechselt. Und auf Rolfs Empfehlung, doch auch den Gottesdienst zu besuchen, weil ja schließlich sein Wort in der Gemeinde durch Gott bestätigt wird, ging ich dann auch in eine evangelische Freikirche und schaute mir das an. Und was soll ich sagen? Das war in der Arche in Flensburg damals. Das war ein Erlebnis. Gott gebrauchte den Pastor dazu, mir persönlich zu begegnen. Jesus ist voller Erbarmen. Er heilt, er vergibt, er befreit. Jesus hat am Kreuz gelitten, damit wir von aller Bedrängnis, Ablehnung und Krankheit befreit werden. Und so hat Gott diese Gespräche, die wir geführt haben, wirklich in der Predigt zusammengefasst. Und ich erkannte, dass wahrer Glaube sich in einer Beziehung zu Jesus Christus offenbart, der wirklich lebendig ist. Mein chronischer Husten ging weg. Heute kann ich dem Herrn Loblieder singen. Und meine Eltern haben aufgrund meiner Veränderung auch ganz neu im Glauben Fuß gefasst. Sie sind dann auch regelmäßig in die Gemeinde gegangen. Ich erzählte fröhlichen Herzens allen meinen Bekannten und Freunden, was ich so mit Jesus erlebt hatte. Und die waren dann der Meinung, ich hätte einen Sprung in der Schüssel. Ich würde jetzt völlig durchdrehen und distanzierten sich. Es schlossen sich noch viele weitere Glaubensschritte an, die ich dann mit Hilfe des Heiligen Geistes Stück für Stück wirklich bereinigt habe. Ich habe zum Beispiel ein Bild, wo ich ein Blatt von einer gepressten, getrockneten Hanfpflanze drinne hatte, weil es mich an die angenehme Wirkung von Hasch erinnerte, dann vernichtet. Und meine ganzen Trophäen, meine Eintrittskarten von den vielen Rockkonzerten, die habe ich weggeschmissen. Ich trennte mich auch von einer Menge CDs, die Sex, Drogen, Magie und den Teufel verherrlichten. Ich wollte einfach sicher gehen, dass mein Herz nicht dran hing. Und nach einem Vierteljahr habe ich mich dann in einem See taufen lassen. Also so richtig untertauchen, wie es die Bibel sagt. In Apostelgeschichte 2, Vers 28 heißt es, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Taufe bezeugt außerdem, laut 1. Petrus 3, Vers 21, den Bund mit der Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Und in Markus 16, Vers 16 steht, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Will das jemand verpassen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wünsche mir den vollen Segen des Herrn und die Verheißungen Gottes für mein Leben. Und das ist es, was mich bewegt und warum ich versuche, Gottes Wort gehorsam zu sein. Amen. Amen. Danke, Jesus. Wir hören ein...